Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 4. November.
All right, we have some projections right now. CNN projects that Joe Biden will win the state of California. That's the biggest prize in the Electoral College. 55 electoral votes. Biden will win California, beats Trump in California. CNN also projects that Biden will win in Washington State. 12 electoral votes, he beats Trump in Washington State. CNN also projects Biden will win in the state of Oregon. 7 electoral votes there. Biden wins in Oregon right now.
Das klingt, als hätte Joe Biden, der demokratische Präsidentschaftskandidat, diese Wahlnacht für sich entschieden. Aber davon kann jetzt Mittwochmorgen um 6.30 Uhr nicht die Rede sein. Wir sind noch mittendrin in einer Wahlnacht der besonderen Art. Es ist, wie erwartet, ein sehr, sehr knappes Rennen. Einerseits, Trump performte besser, als viele erwartet hatten.
Donald Trump has gained control of Ohio. He swung back a lot of those counties that were looking blue. Places like Wood, Ohio, this county just south of Toledo there. You can see Donald Trump on top. He's actually doing a little bit better.
Aber auch Joe Biden konnte auf der einen oder anderen Zwischenetappe punkten.
And Joe Biden has an impressive lead right now, a lead of more than 208,000 votes, 53.7% to 45%, 11 electoral votes in Arizona.
Aber den wichtigen Bundesstaat Florida, das zumindest meldet Fox News, hat Donald Trump offenbar für sich entscheiden können.
It looks like Donald Trump is going to get more votes in Florida this year, not only percentage-wise, but more total votes by far, by hundreds of thousands that he did last time.
Das würde bedeuten, dass der zuletzt schmutzige Wahlkampf um die Stimmen der Hispanos im Süden der USA gefruchtet hat.
Who's done nothing but betray you for 47 years. All he's done in that time is sell out to lobbyists, sell out to China. China owns him. Sell out to Big Pharma and sell out to foreign countries.
Und dass die Ausfälle von Donald Trump gegenüber den Frauen und zuletzt gegenüber Lady Gaga, der Popsängerin, ihm zumindest bei seiner Kernklientel eben doch nicht geschadet haben.
Now he's got Lady Gaga. Lady Gaga is not too good. I could tell you plenty of stories. I could tell you stories about Lady Gaga. I know a lot of stories about Lady Gaga.
Biden blieb in diesem Wahlkampf, wie er nun mal ist, nett, unverbindlich, blass.
Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.
Fakt, es gibt noch keinen neuen Präsidenten heute Morgen. Und ob es ihn heute überhaupt im Laufe des Tages geben wird, ist zumindest fraglich. Trump schlägt sich besser, als es viele erwartet hatten. Es gibt auf jeden Fall keinen Erdrutschsieg in Richtung der Demokraten. Wenn es denn zum Wechsel im Weißen Haus kommt, dann wird es ein Arbeitssieg. Aber für den muss Joe Biden jetzt noch ein paar Wahlmänner und Wahlfrauen in den USA einsammeln. Das Hoffen ist erlaubt, das Feiern noch nicht. Mein Kollege Gordon Ripinski hat heute Morgen mit Michael Link gesprochen. Michael Link ist Bundestagsabgeordneter der FDP und Chef der OECD-Wahlbeobachtungsmission in Washington. Er berichtet uns von vor Ort.
Guten Morgen, Herr Link.
Guten Morgen.
Sie sind im Moment in Washington, D.C. Wie empfinden Sie die Stimmung dort?
Die Stimmung ist gespannt. Auf den Straßen, ich bin gerade kurz zurück ins Hotel, ist alles voll Polizei. Es ist da Urlaubssperre für alle Polizisten. Es gab eine große Demonstration vor dem Weißen Haus heute Abend. Aber alle sind gespannt. Es ist ruhig. Aber wie gesagt, jeder fürchtet, dass es vielleicht nicht ruhig bleiben könnte.
Fürchten Sie, dass die Knappheit des Rennens die Wahrscheinlichkeit noch erhöht, dass am Ende die Verliererseite die Niederlage nicht akzeptieren wird?
Das ist ein Punkt, den wir genau beobachten werden. Ich kann und darf das nicht politisch bewerten, aber umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wir schauen genau darauf, was geschieht im Falle eines sehr engen Wahlergebnisses. Wenn man die Geschehnisse vor der Wahl als Anhaltspunkt nimmt, dann könnte das darauf hinweisen, dass es sehr viele Versuche gibt, vor Gericht enge und knappe Ergebnisse anzufechten. Auch das werden wir genau verfolgen. Unsere Mission wird mit dem Wahltag nicht beendet sein. sondern sowohl die Experten von ODIHR, also den hauptamtlichen Wahlbeobachtern, als auch der Parlamentarischen Versammlung werden in Washington bleiben. Und wir werden auch den weiteren Fortgang sehr genau beobachten, ob es dann innerhalb der normalen vorgeschriebenen gesetzlichen Wege geht oder ob nicht andere Dinge überhand nehmen. Da werden wir sehr genau hinschauen.
Fürchten Sie, dass noch vor Auszählung der Briefwahlstimmen sich eine Seite zum Gewinner erklärt?
Es wäre jedenfalls nicht klug, denn erkennbar dauert die Auszählung der Briefwahl noch längere Zeit. In einigen Bundesstaaten darf ja bis einige Tage nach der Wahl noch Briefwahlpost angenommen werden, solange sie am Wahltag abgestempelt war, also solange ein Stempel von gestern drauf ist. Vor Schließung der Wahllokale musste in einigen Bundesstaaten noch gezählt werden. Also da droht eine Hängepartie. Das wünscht sich niemand, aber damit müssen wir rechnen.
Vielleicht sagen Sie noch mal ein Wort, wie Sie die Gesellschaft, also nicht die politische Stimmung, sondern die gesellschaftliche Stimmung wahrnehmen. Wir haben gesehen, dass Läden vernagelt wurden mit Brettern von außen, eben auch schon durch die Sorge, dass es in der Wahlnacht zu Ausschreitungen kommen könnte. Wie erleben Sie die Gesellschaft in dieser Wahlnacht? Spüren Sie da auch die Spannung?
Ja, die spürt man sehr deutlich. Ob man mit Menschen spricht, die in Geschäften arbeiten, wenn man etwas einkauft kurz, ob es die Mitarbeiter im Hotel sind, alle sind angestrengt, die Taxifahrer, alle, wie Sie richtig sagen, alle Läden in der Innenstadt von Washington und nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen großen Städten des Landes, wurden von den Ladenbesitzern mit Holzplatten vernagelt. Mein eigenes Hotel, in dem ich gerade bin, vernagelt gerade jetzt alle Schaufenster, alle Fenster des Hotels, weil man einfach nicht weiß, was geschieht. Noch einmal, es ist nicht so, dass etwas passieren muss, aber die Gefahr alleine schon, dass es diese Angst da ist, die gesamte Gesellschaft durchzieht, ist schon markant. Das fällt extrem auf. Und das kommt natürlich noch on top dazu, zu der ohnehin schon gedrückten Stimmung wegen Corona in diesem Land. Also jeder, der die USA schätzt, kennt und lebt und vielleicht auch schon von vielen Besuchen her gut kennengelernt hat, muss zweimal hinschauen, bevor er dieses Land wieder erkennt. Also da ist unglaublich viel, egal wer gewinnt. Da wird sehr viel zu tun sein, um hier diese Gesellschaft wieder zusammenzubringen.
Herr Link, wie lange bleiben Sie noch?
Ich bleibe bis Samstag, bewusst einige Tage länger, weil wir ja nicht wissen, was in den nächsten Tagen geschieht. Aber unsere Expertenteams bleiben auch noch länger darüber hinaus, damit wir als OSZE handlungsfähig sind, sowohl die Parlamentarier als auch die Experten und dann auch weiter zur Lage Stellung nehmen können, wenn erforderlich.
Unsere weiteren Themen heute. Natürlich schauen wir auch mit unserer Börsenreporterin in New York, mit Sophie Schimanski, auf diese amerikanische Wahl und auf die Stimmung der Investoren. Außerdem mit der Pianistin Annika Treutler und der Sopranistin Sara Aristidou spreche ich über ein musikalisches Projekt, also besser gesagt ihr musikalisches Projekt, bei dem es um die im Dritten Reich erst verfemten und dann ermordeten jüdischen Komponisten geht.
Ich merkte, ich möchte als Musikerin mich äußern, aber auch eben als Bürgerin dieses Landes.
Wir schauen auf die Mitgliederbefragung der Jungen Union, die schmerzhaft die entscheidende Schwachstelle der Parteijugend offenlegt. Und Sie hören, wie sich amerikanische Künstler aus dem Popgeschäft auch nach Öffnung der Wahllokale noch für Joe Biden engagieren. Rock around the clock. Und los geht's wieder nach Washington. Für uns hat ja Peter Ross Range, der ehemalige Time Magazine-Korrespondent in Berlin, in Vietnam und in den USA, diesen Wahlkampf beobachtet. Und natürlich hat Peter auch die Wahlnacht beobachtet und deswegen schalten wir jetzt zu ihm nach Washington. Good morning, Peter.
Here it's midnight, Gabor. Good morning to you.
But Peter, even at midnight in Washington, D.C., you still don't know who is going to be the next president of the United States. What is taking so long?
Well, Gabor, this is an election like none we have seen before, and it's turning into a real cliffhanger. Because of the political intensity in the country and because of the pandemic, a record 100 million people voted early or sent their ballots in by mail, and that has overwhelmed the election commissions in some of the states.
Some people were predicting a Joe Biden blowout, a victory by wide margin. Is that still possible? What do you think?
No, in one word. If Biden wins, it will probably be by a very narrow margin. He must now win several states that Trump carried in 2016, most notably the blue-collar Rust Belt states of Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. But he may surprise everyone by winning Arizona.
Did the Biden campaign, Peter, somehow misjudge their prospects in this campaign?
Perhaps. Biden ran a relatively low-key campaign. He hoped his calm style would appeal to people tired of Trump's bombastic style, but that may not have been enough. In addition, they misjudged things like the Hispanic vote in Florida, a very important state with 29 electoral votes. Trump constantly accused Biden of espousing socialism, and that resonated with voters from Cuba, Venezuela, and Colombia, who are important voting groups in Florida. And the Biden campaign was very slow to respond to those accusations.
But Biden was supposed to do well with suburban women. Does that seem to be the case?
Yes, he is doing well in suburban areas around big cities. For these women, it's all about rejecting Trump and his rough style. It comes down really to two words, character and chaos.
So what about Trump? Where did he make mistakes?
Well, it's the flip side of the whole Hispanic equation. In Arizona, the Latino voters really resented Trump's constant claims that Mexican immigrants are criminals and rapists.
So when do you think we know the results?
Well, Gabor, that's the $64 question. It could be sometime on Wednesday, but maybe even later, especially since Pennsylvania has said it might need 3 days. And if it doesn't go his way, President Trump has said he would challenge the results in the courts. And then it could take weeks, Gabor.
So, Peter, I would say let's stay in touch over the course of the next couple of days and maybe weeks and maybe months. What do you think about that?
Absolutely, Gabor.
Thank you, Peter, for your deep insight.
Thank you, Gabor. Have a good day. Bye-bye.
Schlechte Nachrichten den ganzen Tag und dann noch der Terroranschlag von Wien. Die Lage auf dieser Welt lässt viele von uns ratlos und mit einem Gefühl der Ohnmacht zurück. Das Anschalten des Fernsehgeräts wird allmählich zur Mutprobe.
Unser Feind, der islamistische Extremismus, möchte nicht nur Tod und Leid verursachen, er möchte auch unsere Gesellschaft spalten. Und das werden wir nicht zulassen.
An Bord der Pioneer One waren gestern zwei Frauen, die sich nicht dem Zynismus ergeben wollen. Sie kämpfen. Und zwar kämpfen sie mit ihrem außergewöhnlichen Talent, nämlich ihrer Musikalität. Und sie kämpfen gegen Hass und für Mitgefühl, gegen das Morden und für das Zuhören. Die 30-jährige Pianistin Annika Treutler war hier. Sie wurde zuletzt ausgezeichnet mit dem Opus-Klassik-Preis. Die Sopranistin Zara Aristidou war hier. Sie ist gebürtig aus Zypern und arbeitete bereits mit Daniel Barenboim genauso wie mit Sir Simon Rattle zusammen. Und beide plus zwei weitere Musiker fanden zusammen zu einem Projekt namens Respond in Music mit Musik eine Antwort geben. Das wäre die wörtliche Übersetzung und ist in der Tat der Kern vom Kern ihres Projektes. Dieses Quartett hat sich verabredet, Stücke jüdischer Musiker zu spielen, Musiker, die von den Nazis ermordet wurden und deren Werke verfemt waren im Dritten Reich. Hier spielen sie den deutsch-böhmischen Komponisten Adolf Strauß, der im September 1944 in Auschwitz umgebracht wurde und der vorher noch in Theresienstadt, also im Ghetto und Lager von Theresienstadt, sein Stück »Ich weiß bestimmt, ich werde dich wiedersehen« komponiert hatte.
Ich weiß, ich werde bestimmt dich wiedersehen und in die Arme schließen und alles jauchzt.
Aber wer sind diese beiden Frauen? Wie fühlen sie nach dem Attentat von Wien? Was denken sie über die Bedeutung von Musik und Kultur in Zeiten von Corona? Einen schönen guten Morgen, Annika Treutler und Sarah Arestidou. Hallo.
Guten Morgen. Herzlichen Dank. Ja, guten Morgen.
Eigentlich müsstet ihr an einem Tag wie dem heutigen in Wien spielen, vor der Synagoge, oder?
Es wäre toll, wenn wir die Musik aktuell dahin bringen könnten. Es ist vielleicht eine traurige Bestätigung, aber es zeigt uns auch, wie wichtig unser Engagement ist und dass wir genau richtig liegen mit dem, was wir zum Ausdruck gebracht haben vor den Schülern und dass wir Musik eben dahin bringen müssen, unter die Menschen, unter die Völker, um eben zu berühren, um zu bilden und um Räume zu schaffen für Verständnis.
Aber würdet ihr überhaupt da heute spielen wollen? Ausgangssperre, Terrorverdacht, Gewalt, Tote.
Ich glaube, umso mehr, ja. Ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig.
Die Titanic geht unter, die Band spielt bis zum Schluss. Ich glaube, das ist unsere Rolle als Musiker und wir brennen und leben für das, was wir tun. Wir sind Musik und es ist unsere Ausdrucksform und ich glaube, dass das unser ganz wichtiges Talent ist, was wir der Gesellschaft bringen können und das müssen wir tun.
Macht euch das nicht auch ratlos, dass bei allem Wohlmeinen es doch offenbar eine Unausrottbarkeit von Hass und Gewalt gibt, die sich immun zeigt gegenüber Geschichte, gegenüber Erfahrung, gegenüber Empathie?
Es macht ratlos und gleichzeitig frage ich mich aber, gibt es nicht noch mehr, was wir tun können? Und es würde mich immer motivieren, also und nicht zurücklassen, sondern ich hätte noch mehr Motivation, an noch brisantere Orte zu gehen, um Musik zu teilen, Geschichte zu erzählen.
Nähe zu schaffen, Verbindung zu schaffen.
Vielleicht stellt ihr euch beide einmal kurz vor. Annika Treutler, wer bist du?
Ja, ich bin Annika, wohne in Berlin, bin 30 Jahre alt, bin Pianistin, klassische Pianistin, Konzertpianistin, habe ein Projekt gegründet, das heißt Respond in Music, darüber reden wir heute und habe innerhalb dieses Projekts eine CD zuletzt aufgenommen von mit Klavierwerken von Viktor Ullmann. Die wollte ich zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz herausbringen und habe vergangenen Monat dafür den größten Klassikpreis Deutschlands, den Opus Klassik, dafür bekommen.
Herzlichen Glückwunsch, nachträglich von mir.
Vielen Dank.
Sarah,
genau.
Wer bist du?
Sarah. Ich komme aus Frankreich und Zypern, bin in beide Länder aufgewachsen, bin Opernsängerin und wohne auch in Berlin seit 10 Jahren und bin glücklicherweise Teil dieses Projektes, weil Annika mich gefragt hat.
Du wärst heute Abend normalerweise nicht auf der Pioneer One, sondern...
Nein, ich wäre auf der Bühne der Staatsoper in Berlin, weil wir gerade in Mitte von einer neuen Produktion gewesen wären, Mithridate von Mozart mit Marc Minkowski an der Leitung und Les Musiciens du Louvre und das wurde leider abgesagt, ja.
Leider. Wie fühlst du dich? Traurig, wütend? Wie ist der Gemütszustand einer Opernsängerin, die daran gehindert wird, ihren Beruf ausüben zu können?
Ich fühle mich gefangen, weil ich meinen Beruf nicht ausüben kann, weil ich meine Stimme einer Stimme nicht geben kann, gerade weil ich diese Menschlichkeit, diese Verbindung nicht aufbauen kann zu den Menschen, diese direkte Begegnung mit den Menschen nicht aufbauen kann. Und das ist einerseits frustrierend, andererseits gibt es mir noch mehr Bestätigung innerlich, dass das, was wir tun, stimmig ist und dass ich das noch mehr machen möchte jetzt. Man kriegt mich nicht so still, nicht so schnell.
Sehr gut. Annika, wo wärst du heute Abend?
Ich wäre in Berlin. Ich unterrichte und darf zum Glück noch unterrichten. Aber ja, wir sind stumm geschaltet.
Aber du bist ja eigentlich auch Konzertpianistin.
Ich bin Konzertpianistin.
Nicht Klavierlehrerin.
So ist es. Und ich kann auch jetzt meinen Beruf nicht ausüben. Und wir können natürlich zu Hause Musik spielen, aber das ist nicht unser Hauptanliegen. Und ich muss sagen, dass es kreativ was mit mir macht. Also ich fühle mich abgeschnitten von dem, was ich normalerweise tue. Und kreative Gedanken brauchen Freiraum und der ist gerade nicht da.
Und dann habe ich die Klaviervirtuosin Annika Treutler gefragt, wie sie eigentlich auf dieses unfassbar anrührende Projekt kam, die erniedrigten und um ihren Ruhm gebrachten Komponisten wieder auferstehen zu lassen.
Ich bin mit 17 Jahren mit dem Thema verfilmte Musik in Kontakt gekommen, hatte mit dem Zentrum für verfilmte Musik, was in Schwerin ansässig ist, eine Reise nach Los Angeles gemacht, habe dort Nachfahren von verfilmten Komponisten treffen können.
Verfilmt, muss man dazu sagen, ist fast ja eine Verharmlosung. Verfilmte Künstler sind Künstler, die zunächst nicht spielen durften, dann inhaftiert und später vergast wurden.
Richtig. Denen die Stimme geraubt wurde. Mhm.
Und das Leben geraubt wurde noch
Leben,
dazu.
Das Leben, die Stimme, alles, was es gab. Mhm. Und die Tochter von dem verfilmten Komponisten Erich Zeisel gab mir die Partitur des Klavierkonzerts ihres Vaters und sagte, wenn ich das mal in Deutschland aufführe, dann wird sie kommen. Ich habe es tatsächlich aufgeführt dann 2009 in Rostock. Sie konnte leider nicht kommen, aber so war mein Bezug und auch als, wie ich mich bezeichne, als deutsches Gewächs. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier studiert, habe immer in Deutschland gelebt und habe auch die, habe ein starkes Verantwortungsgefühl gegenüber der deutschen Geschichte als Deutsche und auch muss sagen, ich bin so erzogen worden. In der Schule wurde das uns eingeimpft und wenn ich mit meinem Talent, das Musik machen, auf Geschichte hinweisen kann, Geschichte erzählen kann, eben nicht nur Geschichten, sondern deutsche Geschichte erzählen kann. War das für mich das stimmige Projekt, was ich als Beitrag leisten kann. Und ich merkte, ich möchte als Musikerin mich äußern, aber auch eben als Bürgerin dieses Landes.
Und ihr zieht durch die Schulen und vielleicht später auch durch Konzertsäle und ihr spielt Menschen, die selber jedenfalls nicht mehr spielen konnten, weil ihr Leben abrupt geendet hat. Und da wir über Wien sprechen, beginnen wir doch mal mit Viktor Ullmann zum Beispiel. Viktor Ullmann, einer jüdischen Familie, die dann, glaube ich, sogar in Teilen konvertiert ist zum Katholizismus. Trotzdem Spielverbot, ein verfemter Künstler, entartete Kunst, entartete Musik, haben die Nazis das genannt. Wie seid ihr auf diesen Viktor Ullmann gekommen? Was wisst ihr über sein Leben, außer dass es ein Jahr vor Kriegsende beendet wurde?
Ich bin Viktor Ullmann das erste Mal mit 17 Jahren begegnet, habe seine dritte Klaviersonate gelernt. Erstmal ohne seinen Lebensweg zu kennen. Die Musik ist in erster Linie nicht verfemt, sondern gut. Und sie hat absolute Berechtigung auch heute. Leider ist sie noch unterbelichtet. Sie hat absolute Berechtigung, im Konzertsaal gespielt zu werden und gehört zu werden. Ein ganz großes persönliches Anliegen ist auch diesen Begriff verfemt, entartet, wieder zu löschen. Es ist Musik, die gut ist, die genauso anerkannt werden sollte wie andere Musik auch. Und dieses Werk, was ich damals gespielt habe, war der jungen Pianistin Juliette Arani gewidmet. Sie war Anfang 30, ich bin 30 Jahre alt, also in etwa in meinem Alter, und hatte keine Chance, ihren Lebensweg so zu gehen, obwohl er so hoffnungsvoll begann. Also, dass Viktor Ullmann auf sie aufmerksam wurde, zeigt schon, dass sie einen Ruf hatte und ein großes Talent.
Und seine Muse war wahrscheinlich.
Sicher. Sie hat ihn zu zwei Werken inspiriert. Sein Klavierkonzert und auch die dritte Klaviersonate, die beide auf der CD jetzt aktuell mit drauf sind. Und dieses Schicksal, dem kann ich mich nicht entziehen, weil es hätte mich treffen können. Und das zeigt mir jeden Tag aufs Neue. Wir sind privilegiert, dass wir uns ausdrücken können, dass wir frei leben können und unsere Meinung äußern dürfen.
Zumal diese beiden, der Komponist und die Klavierspielerin, die Pianistin, sich auch nach der Machtergreifung durch die Nazis wieder begegnet sind, fast ein Filmstoff, im Konzentrationslager, im Übergangslager, im sogenannten Musterlager in Theresienstadt.
Richtig. Und dort haben sie versucht, das Klavierkonzert noch uraufzuführen.
Das er ihr gewidmet hatte.
Mhm. Innerhalb dieser Freizeitgestaltung, diesem Kulturleben, was in Theresienstadt stattfinden konnte. Und dazu ist es auch nicht mehr gekommen. Viktor Ullmann hat dieses Klavierkonzert nie live hören können und Juliette Arani hat es nie spielen können. Auch sie wurde in Auschwitz vergast.
Und ihr gebt diesen Menschen, die ihrer Stimme und ihres Lebens beraubt wurden, zwar nicht das Leben, aber eben die Stimme zurück. Ihre Wirkungs-, ihre Resonanzfläche wieder zurück.
Genau.
Das ist das Ziel.
Das ist ein Ziel. Und darüber hinaus, von der Vergangenheit wollen wir über die Zukunft reden. Wir wollen die Brücke schlagen in die heutige Zeit. Und daher auch bringen wir die Musik und die Geschichte genau dahin, was in unseren Augen die Zukunft unseres Landes bedeutet, nämlich die junge Generation, die Schüler. Und in diesen 90 Minuten haben wir verstanden, dass unsere Gedanken nicht naiv waren, sondern dass es möglich ist und dass wir die jungen Menschen rühren können mit der Geschichte und dass sie uns zuhören. Und wären wir gekommen und hätten nur gesprochen, hätten wir diese offenen Herzen und dieses wirkliche Bewusstsein, was wir da entstehen lassen konnten, hätten wir nicht schaffen können.
Ja, ich find's toll, wenn wir das technisch hinbekämen, dass wir mit den vier Musikern eures Quartetts und den Instrumenten das vielleicht gerade in dieser schwierigen Zeit hier an Bord aufführen.
Ja.
Was haltet ihr davon?
Sehr, sehr gerne.
Das wäre ein Segen. Und gerade jetzt wäre es also für uns das Futter, was wir brauchen, auch wieder die Inspiration für weitere kreative Arbeit, die uns auch gerade fehlt durch die Distanz und durch das fehlende Publikum.
Ja, dann lasst uns das doch zunächst mal, bevor der Konzertsaal öffnet, hier versuchen.
Ja, sehr
ich bedanke
gerne.
Mich sehr bei euch beiden für dieses Gespräch.
Danke, ebenso.
Herzlichen Dank.
Ich habe mit den beiden Musikerinnen noch länger gesprochen, deutlich länger sogar, über weitere jüdische Komponisten, wie zum Beispiel den Brecht-Partner Kurt Weill, über die Instrumentalisierung von Musik, zum Beispiel den Einsatz der Glenn Miller Band zur Stimulierung der Kriegslust in Amerika und warum Maurice Ravel eine Musik der Aussöhnung entwickelt hat. Das alles lernen wir von den beiden und das ganze Gespräch gibt's am Samstag, musikalisch wertvoll verpackt und angereichert in einem Morning Briefing Podcast Spezial auf thepioneer.de.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Klar, dass dieser Tag auch an der Börse mit Spannung erwartet wurde. In New York ist jetzt Sophie Schimanski und sie sagt uns, in welcher Stimmung die Anleger und Analysten sich befinden. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen, Gabor.
Noch hat die Wall Street ja geschlossen, aber sag uns doch schon mal, Sophie, in welcher Erwartung sind die Börsianer gestern nach Hause gegangen und in welcher Stimmung werden sie deiner Einschätzung nach heute an ihre Bildschirme zurückkehren?
Angespannt natürlich, aber mit Blick auf die Kurzgewinne gestern auch vorsichtig positiv. Es gab deutliche 555 Punkte plus beim Dow Jones und es ist jetzt einfach die Hoffnung, dass es keine langen Nachwehen geben wird. Die Wahl also entschieden ist jetzt und nicht angefochten wird. Wenn es heute im Laufe des Tages mehr Hinweise darauf geben sollte, dass dem so sei, dann kann diese Rallye eben auch ganz schnell umdrehen. Aber Gabor, das ist alles jetzt auch die kurze Frist. Die lange Frist ist unter beiden okay an der Börse und das zeigt auch die Stimmung eben bei den Anlegern. We're going to be okay. Und wie okay, das zeigt diese Vorhersage von JP Morgan. Sie gehen davon aus, dass der S&P 500 Index so oder so in den nächsten Tagen und Wochen 54% steigen wird.
Wir schauen noch kurz von den USA rüber nach Asien, denn dort sollte morgen eigentlich der weltweit größte Börsengang aller Zeiten steigen. Und jetzt ist er untersagt worden. Was ist da vorgefallen?
Ja, die Ant Group, das wertvollste Fintech-Unternehmen der Welt mit einem Wert von 150 bis 200 Milliarden US-Dollar. Sie sind damit auch das wertvollste Startup der Welt, hätte an die Börse gehen sollen in Shanghai und in Hongkong. Es gehört zu Jack Ma's Imperium, also zu Alibaba, beziehungsweise Jack Ma gehört der größte Anteil. Und er hat sich gerade erst mit den chinesischen Aufsichtsbehörden getroffen und das Meeting ist offenbar nicht so super gelaufen. Es gibt keine Details dazu, aber das hier als offizielle Begründung für diese Entscheidung. Die Börse hat gesagt, dass Ant möglicherweise nicht mehr die Bedingungen für das Angebot und eine Notierung erfüllen würde. Also schauen wir mal, was Ant eigentlich macht. Ich glaube, da finden wir mehr Antwort. Es bietet unter verschiedenen Namen und Marken Bezahldienste und Finanzdienstleistungen an und ist sehr wichtig im Alltag der Chinesen geworden. Es betreibt unter anderem Alipay, die weltweit größte Plattform für mobile und für Online-Zahlungen, und damit untergräbt es so zumindest die Befürchtung das chinesische und staatliche Bankensystem. Und ich glaube, das war eine Erinnerung daran, wer der Herr im Hause ist. Das waren strategische Gründe.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, der Pitch der Jungen Union. Man hätte ihn auch einfach Mitgliederbefragung nennen können. Aber geschenkt, das ist hier nicht der Punkt. Gefragt wurde der Parteinachwuchs, wer denn seiner Ansicht nach der nächste CDU-Vorsitzende werden sollte. Und was dabei gar nicht geht, ist die Wahlbeteiligung. Gerade einmal 20% der stimmberechtigten Mitglieder der Jungen Union haben ihre Stimme abgegeben. Obwohl die Teilnahme doch ganz einfach, sehr digital und online war. Kein Warten. Man musste nicht mal aufstehen, keinen Mundschutz tragen, einfach nur klicken. Und 14 Tage Zeit war auch noch. Aber das genau war für 80% der wahlberechtigten Parteijugendlichen zu viel verlangt. In Zahlen. Von den über 74.000 JUlern, die stimmberechtigt gewesen wären, haben nur rund 15.000 mitgemacht. Das Zitat, großartige Ergebnis, über das sich Friedrich Merz freute, bedeutet, rund 7.700 Menschen gaben ihm seine Stimme. Röttgen fand sein Ergebnis immer noch, Zitat, stark. Aber wie stark sind rund 4.200 Stimmen von möglichen 74.700? Von den knapp 3.000 Stimmen für Armin Laschet sprechen wir hier lieber gar nicht. Die Krone aber setzte sich JU-Chef Tilman Kuban auf, der sich mit diesen mickrigen 20% auch noch zufrieden gab.
Digitale Abstimmungen können funktionieren. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass wir als Junge Union erstmals in der Geschichte eine solche Mitgliederbefragung durchgeführt haben. Es ist eine unverbindliche Befragung und dafür halte ich die Wahlbeteiligung für sehr ordentlich und im Rahmen dessen, was wir erwartet haben.
Und seiner Partei noch kräftig einen mitgibt.
Da ist man wochenlang in mehreren Regionalkonferenzen durch Deutschland gereist und hat am Ende beim verbindlichen Entscheid 50% Beteiligung gehabt. Da müssen wir uns also nicht verstecken bei einer unverbindlichen Abstimmung, die wir jetzt präsentiert haben. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Beteiligung auch.
Wir lernen, der Parteinachwuchs besteht mehrheitlich nicht aus Merz-Fans oder Röttgen-Verehrern, sondern besteht mehrheitlich aus Karteileichen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die amerikanischen Popstars nochmal in den Ring gestiegen sind, nachdem die Türen der Wahllokale schon geöffnet waren. Zum Beispiel Lady Gaga ging am Wahltag nochmal raus mit einer ziemlich klaren Wahlempfehlung gegen Donald Trump.
And to all the women and all the men with daughters and sisters and mothers, everybody, no matter how you identify, now is your chance to vote against Donald Trump, a man who believes his fame gives him the right to grab one of your daughters or sisters or mothers or wives by any part of their bodies. Vote for Joe. He's a good person. Thank you.
Und auch Tracy Chapman ist nochmal ausgerückt. Sie hat ihren alten Klassiker Talking About a Revolution neu performt. Im Fernsehen und natürlich auch auf YouTube. Sie spielt den letzten Akkord, geht von der Bühne und gibt die Sicht frei auf ein kleines Schild, mit dem sie den Wählern, den trägen und bequemen Wählern, nochmal einen letzten Schub geben möchte. Auf diesem Schild steht: Vote, geht bitte wählen.
Don't you know, talking about a revolution sounds
whisper. Ich wünsche Ihnen einen gelassenen Start in diesen neuen Tag, auch wenn wir noch nicht genau wissen, was er uns bringen wird. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those arms of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Tables are starting to turn. Talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Go, oh, oh, oh. Talking about a revolution. Go, oh, oh.